Ja, ich freue mich, dass ich wieder einmal da bei euch sein darf. Und wenn man nur von Zeit zu Zeit irgendwo in einer Gemeinde ist, fragt man sich natürlich immer, was sage ich, wenn ich nicht so genau weiß, wo meine Geschwister in der Gemeinde gerade so innerlich stehen und was sie so bewegt. Und im Zweifelsfall nimmt man dann etwas, wo man weiß, dass jeder Mensch davon betroffen ist. Also jeder, der heute zuhört, betroffen ist. Und ich möchte mit euch einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium Kapitel 18 lesen. Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Matthäus 18, 21 bis 35. Da trat Petrus zu ihm, nämlich zu Jesus, und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte ihm: Nicht siebenmal, sondern 77-mal oder 70-mal, siebenmal ist beide Übersetzungen möglich. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Und als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die ganze Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm, nämlich dem ersten Diener, 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte ihm: Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht du auch mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Nur gleich am Anfang, um das klarzustellen, in diesem Text geht es nicht um Umgang mit Finanzschulden. Der Jesus macht mit dem Geld nur etwas Grundsätzliches deutlich. Jesus beantwortet in dieser Geschichte eine ganz konkrete Frage von einem seiner Jünger, von Petrus, nämlich die Frage: Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Und der Petrus setzt schon einmal ziemlich hoch an, siebenmal. Diese Frage ist für jeden für uns ganz, ganz aktuell. Wie gehe ich damit um, wenn mich ein anderer Mensch, vielleicht auch ein anderer gläubiger Mensch, wiederholt verletzt? Wie gehe ich damit um? Ich möchte euch ein paar Beispiele aufzählen, die mir persönlich bekannt sind. Wie oft zum Beispiel muss eine Frau vergeben, die immer und immer wieder von ihrem Mann mit demütigenden Worten verletzt wird. Und einige Male hat er sie sogar schon geschlagen. Wie oft muss sie vergeben? Ein Mann erlebt, wie seine Frau ihn und seine zwei kleinen Kinder von einem Tag auf den anderen mit einem anderen Mann verlässt. Und jeden Tag fragen die zwei kleinen Kinder, wo ist die Mama? Wie oft muss er vergeben? Oder da ist einer, der von Kindheit an bis ins Erwachsenenalter hinein ständig Kritik bekommt von seinem eigenen Vater, ohne jemals Anerkennung zu erleben. Wie oft muss er vergeben? Oder da ist ein Kind, das Missbrauch erlebt und fühlt sich sein ganzes Leben lang schmutzig und minderwertig und es steht immer und immer wieder auf. Wie oft muss er vergeben? Oder dass eine Mitarbeiterin, die wird von einer Kollegin beim Chef ständig und immer wieder mit Lügen verleumdet, nur damit die andere, die Kollegin, besser dasteht. Wie oft muss sie vergeben? Ihr könnt eure eigene Geschichte da einsetzen. Wie oft muss ich vergeben? Ich denke, die Frage ist wahnsinnig aktuell in jedem von unserem Leben. Warum ist Vergebung eigentlich so entscheidend wichtig? Warum handelt in der Bibel so vieles, wird so vieles berichtet zum Thema Vergebung? Weil ohne Vergebung die Wunden, die andere Menschen in unserem Leben hinterlassen, nicht heilen werden. Ohne Vergebung werden die Wunden, die andere Menschen in unserem Leben hinterlassen haben, nicht heilen. Ohne Vergebung bin ich und bleibe ich unfrei. Ich werde immer gebunden bleiben an den Menschen, der mich verletzt hat. Immer werden meine Gedanken kreisen um die Dinge, die ich durch diese Person erlebt habe. Und ich werde weder von den Ereignissen noch von den Wunden, noch von der Person, die das verursacht hat, frei werden. Deshalb ist Vergebung so wichtig. Diese Unfreiheit sehen wir übrigens ganz deutlich an diesem Knecht, der hier gerade eine unermesslich große Schuld erlassen bekommen hat. Dieser König hat ihm alles weggenommen, was ihn irgendwie belasten könnte. Seine ganze Vergangenheit bereinigt und obwohl er das gerade erlebt hat, hat das keine Veränderung bewirkt in seinem eigenen Herzen in Bezug auf die Wunden, die ein anderer bei ihm verursacht hat. Seine eigene Vergebung heilt nicht die Wunden, die ein anderer bei ihm hinterlassen hat. Seine Gefühle, sein ganzes Denken, sein ganzes Inneres in Bezug auf seine eigenen Wunden ist das gleiche geblieben, trotz der vorherigen Vergebung. Wir tun oft so, auch wir Christen, als wenn unsere eigene Vergebung automatisch bei uns etwas bewirkt hätte in Bezug auf das, was andere uns angetan haben. Nichts hat sich verändert dadurch in unserem eigenen Herzen. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist. Mit anderen Worten, endlich, endlich, endlich will ich Gerechtigkeit. Also Vergebung ist unwahrscheinlich wichtig, um in die Freiheit zu kommen, um Wunden heilen zu lassen, die in meinem Inneren sind. Und Vergebung ist auch deshalb so wichtig, weil Vergebung ein großer Akt der Barmherzigkeit ist, auch am anderen, der schuldig geworden ist an mir. Vergebung setzt nicht nur mich frei, sondern Vergebung setzt auch den frei, der an mir schuldig geworden ist. Vergebung ist das größte Geschenk, das wir einander machen können. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch das schwerste Geschenk, das wir einander machen können. Wie oft muss ich vergeben, fragt da der Petrus. Wie schaffe ich es überhaupt noch zu vergeben, wenn ich immer und immer wieder neu verletzt werde? Wie verhindere ich, dass Wut und Hass, die in mir aufsteigen, mich selber zum Täter werden lassen? Wie kann ich mir irgendwo Hilfe holen, wenn ich es selber nicht schaffe, damit die Wunden endlich heilen? Wie können wir uns in der Gemeinde seelsorgerlich gegenseitig helfen? Wie funktioniert Vergebung überhaupt? Wir tun oft so, als wenn Vergebung so eine gmate Wiesen war für alle Christen. Und aus vielen Gesprächen weiß ich, dass das Hauptproblem ist. Bis hinein in das Leben von Menschen, die in der Gemeinde Verantwortung tragen. Da werden sehr viele geistliche Fragen in den Vordergrund gestellt und da habe ich als Gemeindeberater gerufen und es stellt sich heraus, es sind ganz simpel die Wunden im Herzen, die nicht verheilt sind, die man sich gegenseitig geschlagen hat. Vergebung, wie funktioniert die? Vergebung, das sehen wir aus dieser Geschichte, die Jesus dem Petrus erzählt. Er möchte ja diese Frage beantworten, der Herr Jesus, wie oft muss ich vergeben? Vergebung hat immer zwei Ebenen, einmal die vertikale Ebene, die Beziehungsebene von mir zu meinem Vater im Himmel und die Beziehungsebene von mir zu den Menschen mit mir, die Gott neben mich und in mein Leben hineingestellt hat. Und ich habe den Eindruck, dass wir in der christlichen Gemeinde ziemlich viel sprechen von der Vergebung von Gott zu mir. Auch mit Recht viel davon sprechen, aber wir sprechen verhältnismäßig wenig, wie das funktioniert, untereinander zu vergeben. Und in beiden Fällen, in Bezug auf Gott und in Bezug auf Vergebung untereinander, beginnt alles, beides, dieser Prozess mit einer Abrechnung. Mit dem Schuldigen wird abgerechnet. Der König in dieser Geschichte ist ja Gott, ein Bild für Gott. Der König in dieser Geschichte, also Gott, ignoriert die große Schuld seines Knechtes nicht. Nichts wird unter den Teppich gekehrt. Alles kommt aufgedeckt auf den Tisch, ohne jede Ausnahme. Schuld verlangt immer nach Bezahlung der Schuld. Sonst stimmt die Abrechnung nicht. Sonst wird Wahrheit einfach übergangen. Sonst wird Recht belanglos, wenn es keine Abrechnung der Schuld gibt. Schuld verlangt nach Bezahlung, alles andere ist ungerecht. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Ich habe mir das ausgerechnet. Ein Talent war damals die größte Währungseinheit. Ein Talent, das waren 6.000 Denare. Ein durchschnittlicher Arbeiter hat im Jahr 250 Denare verdient. Das bedeutet, wenn du das umrechnest, diese 10.000 Talente, das ist das Jahreseinkommen von 240.000 Arbeitern. Jesus überspitzt das ganz bewusst, um deutlich zu machen, hier geht es um eine Schuld, die unmöglich wieder bereinigt werden kann. Und dann passiert dieses, nachdem alles am Tisch liegt, die ganze Schuld, dann kommt dieses total Unbegreifliche, was dann passiert. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. So ein Schmarrn, gell? Und der König geht darauf ein. Und sag nicht, du wirst dort eine Million Jahre leben, damit du das alles hinterzahlen kannst. Es heißt, er hatte Mitleid mit ihm. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener. Das ist der einzige Grund, der hier angegeben wird. Tiefes Erbarmen. Und er ließ ihn gehen und schenkte ihm die ganze Schuld. Aus Mitleid schenkt ihm der König seine ganze Schuld. Das heißt, der König bezahlt die Schuld selbst. Es war ja eine Schuld nicht irgendjemand gegenüber, sondern ihm gegenüber. Und jetzt bezahlt der König die gesamte Schuld und zusätzlich schenkt er ihm die Freiheit. Die Schuld der Vergangenheit ist beglichen, bindet nicht mehr, er ist völlig frei, ohne Belastungen in die Zukunft zu gehen und jetzt sein Leben ganz neu zu gestalten. Und voller Dankbarkeit nimmt er dieses Geschenk an. Naja, blöd, wenn er es nicht hat, gell? Das ist genau das, was Jesus für uns getan hat. Diese bezahlte Schuld, die uns völlig freisetzt. Völlig frei. Und wie geht der Knecht mit seiner Freiheit um? Der erste Mensch, der ihm begegnet. Jesus macht es wirklich zugespitzt in dieser Geschichte. Der erste Mensch, der ihm begegnet, nachdem seine gesamte Schuld vergeben worden ist, ist der Mensch, der ihn verletzt hat. Der hat in seinem Leben Wunden hinterlassen. Und sobald er diesen Menschen sieht, brechen die Wunden auf und alles hat Auferstehung in seinem Kopf. Was passiert ist an Wunden und Verletzungen in der Vergangenheit, alles steht wieder auf. Und dieser Knecht macht genau dasselbe, was vorher der König mit ihm gemacht hat, nämlich eine Abrechnung. Fällt ihm überhaupt nicht schwer. Er weiß ganz genau, was, wie viel, wann und wo der andere an ihm schuldig geworden ist. Und das wird sofort aufgeplattelt und serviert. In dem Fall 100 Denare, das ist auch nicht nichts, aber es ist das Einkommen von circa 4 Monaten, aber nichts im Vergleich zu dem, was ihm vergeben und erlassen worden ist. Alles beginnt mit einer Abrechnung. Jede Vergebung beginnt mit einer Abrechnung. Und so eine Abrechnung ist nicht falsch. Sie ist sogar wichtig. Das habe ich erst langsam lernen müssen in meinem eigenen Leben, mit meinen Wunden und auch in Gesprächen mit vielen anderen. Die erlebte Schuld und die dadurch erlittenen Schmerzen müssen und sollen benannt werden und offen in Rechnung gestellt werden. Vergebung bedeutet nicht, dass jemand den Schmerz einfach runterschluckt oder womöglich einfach verneint. Das ist nicht Vergebung. Dadurch heilt keine Wunde. Dadurch entsteht keine Freiheit für die Zukunft. Die Bindung bleibt. Wunden müssen behandelt werden, um zu heilen. Sonst eitern sie, sonst führt das zur Verbitterung. Sonst bleibt diese unbarmherzige Fesselung an die Person oder die Personen, die die Wunden geschlagen haben. Ich halte das für eine gute Praxis, auch in der Seelsorge. Dazu braucht es keinen professionellen Seelsorger, das können wir untereinander als Geschwister tun. Ich halte das für eine gute Praxis. Eine Person, die in dem Vergebungsprozess steht und begleitet wird, dass sie alle ihre erlittenen Erlebnisse und Verletzungen aufschreibt. Und damit noch einmal zulässt, dass all das, was da an Wunden im Inneren ist, noch einmal aufbricht. Mit allen Gefühlen, mit all dem, was da mit verbunden ist. Und das aufschreibt. Und anschließend, das ist auch sehr hilfreich, wenn es aufgeschrieben ist, sich mit einem Zeugen, einem Seelsorger oder wem auch immer zusammenzusetzen und ganz bewusst einen leeren Stuhl dazu zu stellen. Und auf diesem leeren Stuhl sitzt unsichtbar die Person, um die es geht, die in meinem Leben so viel Verletzungen hinterlassen hat. Und dann wird diese aufgeschriebene Anklage noch einmal vorgelesen und Punkt für Punkt ausgesprochen vor dieser unsichtbaren Person und vor Gott. Im Vergebungsprozess darf seine gründliche Abrechnung nicht übersprungen werden. Aber nie dürfen wir dabei stehen bleiben. Weil dann kommt der entscheidende Punkt, in dem uns der König in diesem Gleichnis ja das große Vorbild ist und in dem der Knecht so versagt hat. Nämlich die Frage kommt dann, bist du, bin ich nach dieser Abrechnung bereit, all das Ausgesprochene zu vergeben? Bist du bereit, alle Gedanken an Vergeltung loszulassen? Bist du bereit, jede Forderung auf Wiedergutmachung fallen zu lassen? Bist du bereit, zu den Narben, Wunden verheilen, aber hinterlassen Narben? Bist du bereit, zu den Narben in deinem Leben Ja zu sagen? Bist du bereit, den Schuldigen wirklich so loszulassen, dass du ihm in Zukunft auch nicht nur einmal das Vergangene vorhalten wirst? Das ist Vergebung. Das sind die Kosten der Vergebung. Wer dazu bereit ist, der darf dann genau all das im Gebet vor Gott und eben unbedingt, denke ich, vor einem Zeugen aussprechen. Und niemand kann dieses Gebet für irgendeinen anderen beten. Niemand kann stellvertretend für einen anderen vergeben. Das kann nur der Betroffene selber tun. Vergebung bedeutet immer, dass der Verletzte selbst das ausspricht und anschließend die ganze Anklageschrift vernichtet. So entsteht Freiheit. Aber noch etwas möchte ich zufügen, was mir persönlich auch erst nachträglich so wichtig geworden ist. Vergebung beantwortet nicht die Schuldfrage. Vergebung ist Vergebung, aber beantwortet nicht die Schuldfrage. Und laut Bibel sollen wir Christen ja das Richten und Strafen Gott überlassen. Es ist für mich sehr interessant gewesen, dass ich das entdeckt habe, dass der Apostel Paulus ausgerechnet er im Römerbrief, wo er den ganzen Römerbrief ein Thema hat, nämlich die Gnade Gottes, dass er im Römerbrief in Kapitel 12, Vers 19 einen Satz aus dem Alten Testament wiederholt und als gültig mitten da hineinstellt. Und dieser Satz lautet, den der Apostel Paulus da zitiert: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vergebung bedeutet nicht, dass die Rechtsfrage unter den Teppich gekehrt wird. Ich merke, ich habe gemerkt in meinem Leben, wie wichtig das für mich war, zu wissen. Ich merke das im Gespräch mit anderen, wie wichtig das ist, das zu wissen. Es ist nicht Schwamm drüber. Und jetzt alles egal, was der andere in seinem Leben Böses getan hat an mir und anderen. Aber es gibt einen Gott, der die Schuldfrage gerecht und objektiv beurteilen wird. Und an ihn darf ich die Frage der Schuld, der Gerechtigkeit, der Vergeltung der Schuldfrage abgeben. Es ist nicht meine Sache, das mit dem anderen zu regeln. Es wird Gott regeln. Ihm darf ich es abgeben. Und er wird ganz, ganz gerecht darüber urteilen und richten. Es ist Gottes Sache, Gerechtigkeit zu schaffen. Ich möchte noch einmal das versuchen zusammenzufassen, warum ist es so wichtig, dass wir lernen zu vergeben und dass wir es praktizieren. Es ist deshalb so wichtig, weil die Vergebung meiner großen, unbezahlbaren Schuld durch Jesus nicht bedeutet, dass die Wunden, die andere bei mir in meinem Leben hinterlassen haben, plötzlich nicht mehr da sind und nicht mehr schmerzen. Es bedeutet auch nicht, dass meine negativen Gefühle dem anderen gegenüber mit meiner Wiedergeburt plötzlich verschwunden sind. War eine Enttäuschung für mich, das zu erleben. Vergebung ist deshalb so wichtig, weil durch Vergebung die Wunden, die andere Menschen in deinem und meinem Leben hinterlassen haben, heilen können. Und sie werden auf keine andere Weise heilen. Vergebung ist so wichtig, weil Vergebung uns befreit von der Bindung an die Person, die uns so nachhaltig verletzt hat. Und Vergebung ist so wichtig, weil sie auch für den anderen das größte Geschenk ist, das ich einem anderen machen kann. und auch dem anderen Freiheit schenkt. Wer einem anderen Menschen nicht vergeben will, der tritt seine eigene Vergebung durch Gott mit Füßen und macht sie sogar ungültig, sagt Jesus hier. Wenn wir die Schuld beim anderen einfordern, wird Gott auch unsere Schuld bei uns einfordern. Noch etwas möchte ich ganz zum Schluss sagen, weil auch das so entscheidend wichtig ist. Vergebung, die Bereitschaft zu vergeben und diese Schritte gehen zu können, ist ein Geschenk Gottes. Ist ein Geschenk des Heiligen Geistes an seine Kinder, weil wir ohne Gottes Kraft dazu nicht in der Lage sind. Seit einem Jahr erzähle ich so gern das Beispiel meines Freundes. Ich darf es erzählen, weil er es mehrfach öffentlich erzählt hat, sonst würde ich das nicht erzählen. Er ist mit mir durch den Wald spaziert, noch keine Beziehung zu Jesus. Und er erzählt mir, dass er seiner Mutter nicht vergeben kann. Seine Mutter hat ihre zwei Kinder und den Vater verlassen, als die Kinder noch sehr klein waren. Der Vater hat das nicht verkraftet, er hat sich später aufgrund dessen noch das Leben genommen. Und mein Freund sagt mir, seit Jahren kämpfe ich damit, meiner Mutter zu vergeben, aber ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich habe alles versucht. Und ich habe ihm nur beipflichten können, ich glaube dir, du bist absolut überfordert. Es ist zu groß, zu schwer. Aber ich kenne einen, der seine göttliche Kraft in schwache Menschen hineinschenken kann. Und dann haben wir miteinander gebetet. Er hat auch gebetet. Ich weiß nicht, wie oft er schon vorher gebetet hat. Und zwei Tage später ruft er mich an und sagt mir, Theo, ich bin mit dem Auto unterwegs nach München. Ich werde meine Mutter besuchen und ihr sagen, dass ich ihr vergeben habe. Und er fährt nach München und er spricht mit seiner Mutter und sagt es ihr. Und die Mutter ist völlig von den Socken. Ist irrsinnig dankbar, weil sie selber es nie geschafft hätte, ihren Sohn um Vergebung zu beten. Und dann ruft mich mein Freund an und sagt mir, ich habe etwas getan, von dem ich weiß, dass ich nicht in der Lage bin, es zu tun. Und es war ihm total deutlich, das war Gott, der das mir geschenkt hat, dass mir das möglich war. Es war für ihn der Gottesbeweis. Nicht lang danach hat er wirklich sein Leben ganz Jesus geschenkt und geht jetzt mit ihm. Die Bereitschaft zur Vergebung bewirkt Gottes Geist in seinen Kindern. Sein Geist ist es, der Verletzungen heilt und uns auch von Rachegedanken und negativen Bindungen an den Schuldner frei macht. Ohne dass Gott an uns handeln würde, wären wir nicht in der Lage, diese Vergebungsschritte zu gehen. Aber wir dürfen, wir müssen, wir können uns für Gottes Neuschöpfung an uns einfach öffnen. Und er wird uns das ermöglichen. Und ich würde euch so gerne ermutigen, aufeinander zuzugehen und einander zu bitten, geh mit mir diese Schritte, damit meine Wunden heilen und ich in die Freiheit komme. Weil das ist Gottes große Verheißung. Vergebung macht frei. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen.